SR4 News Talk.
Pferdefleisch in der Lasagne, falsch deklarierte Bio-Eier von Hühnern in Legebatterien und krebserregender Schimmelpilz im Futtermais auf Milchbauernhöfen. Es sind turbulente Zeiten für die Lebensmittelindustrie und für die Konsumentinnen. Gute Gründe also, über Bio bzw. den Biolandbau in der Schweiz zu sprechen. Ein weiterer Grund: der Grossverteiler Coop feiert dieser Tage 20 Jahre seiner Biomarke Naturaplan und das FIBL, das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, ist 40-jährig. Wir reden deshalb über die fast 100-jährige wechselvolle Geschichte der Biobewegung in der Schweiz. Heute wird 11% der Landwirtschaftsfläche biologisch bewirtschaftet. Was heute selbstverständlich ist, war in den 1920er Jahren etwas für ein paar Aussteigerinnen, Visionäre und rebellische Bauern. Wir reden mit Werner Scheidegger. Er ist 77-jährig. Ab 1955 produzierte er in Madiswil im Kanton Bern auf dem Hof seiner Eltern biologisch. Und er half mit, BioSwiss zu gründen und war während vieler Jahre deren Präsident. Kurz, Werner Scheidegger hat die Biobewegung in der Schweiz maßgeblich mitbestimmt. Werner Scheidegger, was geht Ihnen durch den Kopf angesichts der verschiedenen Lebensmittelskandale der letzten Zeit?
Das macht mich traurig, weil ein paar Leute, die Profit schlagen wollen aus einer guten Idee, diese missbrauchen.
Sie reden jetzt von den falsch deklarierten Bio-Eiern.
Egal was. Auch die falsch deklarierten Futtermittel aus Italien, das war eigentlich nur das Ergebnis von Profitgeiern, sage ich mal.
Es macht Sie traurig, auch wütend ein bisschen.
Ja, wir haben uns jetzt seit Jahrzehnten dafür eingesetzt, dass naturgemäß und schlussendlich bezogen auf sein Produkt gesund produziert wird. Und dann kommen Leute und machen das zur Sau.
Fühlt man sich da als Biobauer bestätigt in seiner Arbeit?
Ja, eigentlich sehr. Es kann ja nicht sein, dass die Bauern Rückstände mitliefern oder wir können ja auch nicht Pferdefleisch für Rindfleisch verkaufen. Es muss einfach im Lebensmittel das drin sein, was draufsteht. Ich finde es tragisch, dass dann am Schluss den Bauern häufig die Schuld zugewiesen wird.
Wir reden gemeinsam über Bio, über Biolandbau. Erklären Sie uns, was ist Bio?
Für mich heißt Biolandbau alles tun, was lebensgemäß ist, was dem Leben entspricht, eben biologisch ist, und alles lassen, was dem Leben schadet.
Was wäre das? Was schadet dem Leben?
Zum Beispiel alle Pestizide. Die sind ja irgendeiner Giftklasse eingereiht. Das heißt, sie sind tatsächlich giftig, mehr oder weniger natürlich. Was nicht gespritzt wird, das kommt auch nicht als Rückstand vor am Schluss. Wir reden heute sehr viel von der Artenvielfalt und von der Biodiversität. Da gab es im vorletzten Jahr eine umfangreiche Studie von der Uni Göttingen, die hat festgestellt, dass circa die Hälfte aller Pflanzen oder Tiere, die ausgerottet worden sind, auf den Einsatz von Pestiziden zurückzuführen ist. Also der Artenschwund auf den Einsatz von Pestiziden zurückzuführen ist.
Und deshalb ist biologisch Bauern besser.
Das ist mindestens ein wichtiges Argument. Und die Rückstände in den Lebensmitteln sind ja sehr verpönt, ist für die Natur nicht gut und ist für die Menschen nicht gut, die damit in Berührung kommen.
Sie haben Werner Scheidegger als 19-Jähriger auf Bio umgestellt, also sehr früh. Warum eigentlich, was war das für ein Impuls?
Ja, ich habe einen Lehrmeister gehabt, der mich sehr früh auf das hingewiesen hat, einerseits. Und das andere war auch mein Vater, der schon sehr früh sensibilisiert worden ist. Das hat mir imponiert. Und dann habe ich mich einfach entschlossen, ja doch, das machen wir.
Das war ja damals nicht gerade etwas Alltägliches.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Alles, was ich in der landwirtschaftlichen Schule gelernt habe, war dann plötzlich in Frage gestellt. Und ich musste immer übersetzen. Passt das jetzt in unser Weltbild oder in die Methode vom Biolandbau? Ist gar nicht so einfach. Es gab schon damals in den 50er Jahren Literatur, die die Anwendung von Pestiziden in Frage gestellt hat. Und das hat mich überzeugt. Und ein wichtiges Stichwort für mich war immer die Verantwortung, die ich als Bauer habe. dass der Boden, den ich bewirtschafte, fruchtbar bleibt, langfristig fruchtbar bleibt und die Produkte, die darauf wachsen, für die Menschen gesund sind.
Sie waren damals 19-jährig. War das für Sie, trotz Lehrmeister und Vater, ein mutiger Entscheid? Ich stelle mir vor, umstellen war damals ja wohl etwas anderes als heute.
Ja, das war sehr anders, weil es gab noch kaum Fachliteratur, eher wissenschaftliche Texte, aber für die Bauern praktisch noch nichts. Es gab auch keine entsprechende Beratung, es gab keine Richtlinien und ich musste riskieren, ausgelacht zu werden.
Gab es irgendetwas, Werner Scheidegger, das Sie am konventionellen Anbau gestört hat, beziehungsweise was haben Sie sich denn vom Biolandbau erhofft?
Es hat mir einfach eingeleuchtet, dass Gifte, die ich auf den Boden bringe, nicht wirkungslos bleiben. Und es geht nicht nur die Blattlaus hin, sondern es hat Auswirkungen auch auf das Lebensmittel, was dann da wächst.
Sie sprechen also vom Kunstdünger zum Beispiel?
Vom Kunstdünger und von Pestiziden.
Und Herbiziden.
Herbizide vor allem waren damals in den 50er Jahren schon ziemlich verbreitet. Und wenn Sie dann ein Feld sehen, das hat totgespritzt oder mindestens sichtbar eine ganze Reihe Pflanzen kaputt gehen, das ist einfach nicht lebensgemäß. Das kann nicht gesund sein auf die Dauer.
Das hat Ihnen damals eingeleuchtet, dass das Rückstände im Boden geben wird.
Genau. Und das ist dann ja später auch von der Wissenschaft bestätigt worden. All die Skandale mit Nitrat im Salat und die Rückstände auf dem Käse in Amerika, das waren alles Bestätigungen.
Können Sie mir konkret ein Beispiel geben, Werner Scheidegger? Was haben Sie denn anders gemacht als die konventionellen Bauern konkret?
Ich habe dann von einem Tag auf den anderen den Kunstdünger weggelassen und die Herbizide.
Biobauern hatten ja und haben auch heute kleinere Erträge. Sie mussten ja Ernteeinbußen in Kauf nehmen. Hatten Sie eigentlich keine Angst vor dem Verlumpen?
Nein. Also es wächst ja auch im Biolandbau etwas und nicht nichts. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann frage ich gar nicht zuerst, ob es rendiert oder ob es nicht rendiert oder wie gut oder wie schlecht, sondern ich mache es einfach. Und wenn es dann auf die Dauer gar nicht funktioniert hätte, dann wäre immer noch die Möglichkeit gewesen, wieder zurückzugehen. Aber es war nicht nötig, es hat sich dann nicht aufgedrängt und alle Biobauern sind nicht verlumpet.
Wo holten Sie sich damals in den 50er, 60er Jahren Ihre Unterstützung, menschlich aber auch als Bauer? Gab es da irgendein Netzwerk unter den wenigen Biobauern zu der Zeit?
Ja, es gab die Schule auf dem Möschberg von dem Hans Müller. Ein paar Mal im Jahr haben wir uns da getroffen, haben da Erfahrungen ausgetauscht und wieder neue Anregungen mit auf den Weg bekommen.
Gehen wir zurück zu den Anfängen der Schweizer Biobewegung in die 1920er Jahre. Da taucht als erste in den 20er Jahren die Bäuerin Mina Hofstetter auf. Sie wird auch als Urmutter des Biolandbaus in der Schweiz bezeichnet. Wofür steht Mina Hofstetter?
Selber habe ich erst in den 90er Jahren überhaupt erfahren, dass es sie gegeben hat. Sie war also nicht mehr sehr bekannt um die Zeit. Sie steht für Lebensreform, sie steht auch für Vegetarismus. Sie war ja Bäuerin und hat selber die Tiere abgeschafft auf ihrem Hof. Und das ist natürlich etwas, was bei den Bauern nicht unbedingt gut ankommt. Weil die meisten Bauern hierzulande haben ja Tiere. Und deshalb war wahrscheinlich ihre Ausstrahlung als Vegetarierin und Naturistin nicht so besonders groß.
Was heißt denn das Lebensreformbewegung? Was wollten denn diese Leute?
Ja, die wollten wieder zurück zur Natur, sich natürlich ernähren, wieder das Echte, das Unverfälschte.
Hat Mina Hofstetter eigentlich Spuren hinterlassen? Gibt es heute noch Biobauern, die sich auf sie berufen?
Ja, das gibt es schon. Es gibt ja den Verein Bioterra, zahlenmäßig der größte Verein von Bioleuten in der Schweiz mit etwa 10'000 Mitgliedern, aber wahrscheinlich nur ein kleiner Teil Bauern.
Also das sind Hobbygärtner und Gärtnerinnen?
Wahrscheinlich zur großen Mehrheit, ja.
Nach Mina Hofstetter taucht 1924 der Anthroposoph Rudolf Steiner auf. Er hält Vorträge zur Bodendüngung, spricht vom Allwissen in der Natur, vom Kosmos. Das tönt alles ziemlich abgehoben.
Ja, Rudolf Steiner ist ja der Begründer der Anthroposophie. Auch das ein geisteswissenschaftliches Gebiet, das den Bauern nicht unbedingt gerade das Nächste ist.
Rudolf Steiner, da spricht man vom biologisch-dynamischen Biolandbau. Sie haben es erwähnt, auf einer geisteswissenschaftlichen Basis. Werner Scheidegger, die Ursprünge des Biolandbaus. Jetzt haben wir von Mina Hofstetter und Lebensreformbewegung gesprochen und von der geisteswissenschaftlichen Basis. Das hat alles so etwas Sektiererisches, etwas Moralisches.
Ja, als Sektierer sind wir auch wahrgenommen worden, das stimmt. Auch diejenigen, die sich nicht mit Anthroposophie identifiziert haben.
Sie wirken aber nicht wie ein Sektierer auf mich.
Ich habe mich selber nie so gefühlt.
Aber die Ursprünge, die haben etwas Sektiererisches.
Ja, einfach allein dadurch, dass wir ja Einzelgänger waren und etwas gemacht haben, was dem Trend widerspricht. Und ich zitiere in dem Zusammenhang auf den Philosophen Teilhard de Chardin, der mal gesagt hat, wenn jemand mit einer an sich guten Idee zu früh kommt, wird er als Sektierer wahrgenommen. Birger Benner war ein Sektierer in der Medizin, da könnte man wahrscheinlich viele aufzählen.
In den folgenden Jahren verliert dieser geisteswissenschaftliche Ansatz an Bedeutung. Dann folgen in den 30er, 40er Jahren das Ehepaar Müller, Hans und Maria Müller auf dem Möschberghof. Was war denn der Grundsatz der Müllers?
Hans Müller war ja Botaniker und er hat seinen Landbau immer als naturwissenschaftlich begründet verstanden. Aber auch Hans Müller, und das ist überhaupt typisch für alle Pioniere, Mina Hofstetter, Rudolf Steiner oder Hans Müller, die hatten ein sehr breit gefächertes Weltbild oder Themenspektrum, das sie bearbeitet haben. Hans Müller war in der Politik sehr aktiv, in der Abstinenzbewegung. Sein oberstes Motiv war helfen. Als Politiker hat er sehr für die kleinen Bauern, für die Arbeiterschaft sich eingesetzt. Er wollte einfach denen Unterstützung bieten.
Seine Gattin Maria Müller, die hat einen Schulgarten gehabt, die hat Generationen von Bäuerinnen ausgebildet.
Die Schule auf dem Möschberg ist 1932 eröffnet worden und war die erste und sicher über Jahrzehnte die einzige Schule, die Biolandbau und das, was wir heute Vollwerternährung nennen, im Lehrplan hatte. Sie hat sehr genau Buch geführt darüber, was sie im kleinen Maßstab ausprobiert hat. Sie war in einem sehr intensiven Dialog mit Bauern. Ihre größte Leistung ist wahrscheinlich, die gesamte Literatur zu durchforsten. Sie hat das dann übersetzt in die Sprache der Bauern. Hans Müller ging davon aus, dass durch die Chemisierung der Landwirtschaft neue Abhängigkeiten für die Bauern entstehen. Ein ganz einfaches Schlagwort, das er uns immer wieder eingeprägt hat: Nur Leben schafft Leben. Oder ein anderer Satz: Man kann die Fruchtbarkeit des Bodens nicht im Sack kaufen. Nicht mit Kunstdünger, sondern man muss mit den Pflanzen zusammen, mit dem Boden zusammenarbeiten. Mist ist das Bauen List.
Sie hören SRF 4 News. Zu Gast ist der ehemalige Biobauer Werner Scheidegger. Mit ihm sprechen wir über Aussteiger, Querdenkerinnen und Kämpfer, über die Geschichte der Schweizer Biobewegung. Werner Scheidegger, in den 50er Jahren erlebt der Bioanbau einen Aufschwung, die Vermarktung wird wichtiger. Wie haben Sie eigentlich Ihr Getreide, die Kartoffeln und die Milch abgesetzt?
Bei der Milch war es so, dass es gar keine Wahl gab. Die ging in die örtliche Käsereigenossenschaft. Es war nicht möglich, Milch irgendwo anders zu verkaufen.
Dann wurde die Bio- und die konventionell produzierte Milch gemischt.
Ja. Beim Getreide kam dann in jenen Jahren die Firma Biofamilia in Sachsen, die für ihr Birchermüsli Biogetreide suchte. Und die Kartoffeln gingen nach Galmitz in meinem Fall. Da hat Hans Müller 1946 eine Genossenschaft gegründet, die sich spezialisiert hat auf Bio. Die Biogemüse AVG in Galmitz.
Biofamilia Birchermüsli aus Sachsen. In den 50er Jahren stellen auch Biosäfte in Tägerwilen auf Bio um. Und in einzelnen Mikrogenossenschaften gibt es neu eine Bio-Ecke. War das wichtig für die Biobauern?
Das war sehr wichtig, wenn ich schon etwas anders mache als die anderen. Und ich weiß, es gibt Konsumenten, die das suchen. Dann ist es wichtig, dass es eben auch ein Bindeglied gibt dazwischen, dass der Absatz gewährleistet ist und meine Produkte dorthin gehen, wo es entsprechend auch geschätzt wird.
Wir sind jetzt so in den 50er Jahren. Es läuft etwas völlig Gegensätzliches zu Bio. Nach dem Zweiten Weltkrieg steht die Maximierung der Erträge im Zentrum. In den 60er Jahren wird Dünger, Pestizide, Herbizide, also Chemie massiv eingesetzt. Man sieht Traktoren, die ganze Felder besprühen. Die ganze Gesellschaft ist auf Wachstum eingestellt. Gelten zu der Zeit die Biobauern als eine Art Fortschrittsverweigerer?
Ja, das könnte man so sagen. Das sind Ballenbergbauern. Das war so ein typischer Ausdruck, die eben noch wie zu Großvaterzeiten bauen wollen.
Und die konventionellen Bauern, die Bauern im Allgemeinen, wollten ja nicht rückschrittlich, sondern man wollte zu der Zeit modern sein.
Ja, wir sind ja auch so gelehrt worden. In jeder Fachzeitung ist uns gesagt worden, wie viel mehr Ertrag man erwirtschaften kann mit der entsprechenden Düngung oder wie viel Krankheiten man verhindern kann. Und das wirkt sich ja dann auch wieder als mehr Ertrag aus, wenn Schädlinge chemisch bekämpft werden. Das ist schon so.
Was haben Sie denn zu der Zeit gedacht?
Eine Vision war, eine wirklich gesunde Pflanze kann sich ihrer Krankheiten oder Schädlinge selber erwehren. Also für den Biobauern ist die Krankheit oder ein Schädling ein Zeichen, dass im Boden etwas nicht stimmt.
Und wenn ganze Felder, Kartoffelfelder, leer gefressen werden von Käfern?
Dem Kartoffelkäfer ist natürlich so, der hat keine natürlichen Feinde bei uns. Natürlich hat dann der Biobauer auch noch ein Notventil, in dem man Stoffe einsetzt, die in der Natur auch vorkommen. Das kann man dann gegen gewisse Schädlinge einsetzen.
Zu der Zeit in den 60er Jahren wird immer mehr Chemie eingesetzt. Es gibt eine Untersuchung zu den Rückständen in der Muttermilch. Diese Ergebnisse erschrecken die Bevölkerung. Wird den Leuten eigentlich allmählich bewusst, dass der Einsatz von Chemie die Umwelt schädigt?
Ja, da ist schon sehr darüber geredet worden damals. Es gab 1962 das Buch von Rachel Carson, Der stumme Frühling. Das hat schon das Bewusstsein bei der Konsumentenschaft sehr geweckt, dass da etwas nicht stimmen kann auf die Dauer. Sie hat beobachtet, in bestimmten Intensivobstbaugebieten keine Vögel mehr da sind.
Dann passiert im Jahr 1986, da gibt es gleich zwei Umweltkatastrophen, einerseits Schweizer Halle und dann Tschernobyl. Ist das der Moment, wo die Leute beginnen umzudenken?
Das hat sehr dazu beigetragen, weil das waren ja vor allem Agrochemikalien, die da den Rhein hinuntergeschwemmt wurden.
Ausdruck dafür ist, dass plötzlich viele junge Leute aus der Jugendbewegung der 80er Jahre anfangen, biologisch zu bauen. War das so etwas wie in den 20er Jahren, eine Bewegung von Aussteigern und Aussteigerinnen? Wie haben Sie diese jungen, neuen Biobauern wahrgenommen?
Ihr Handicap war, dass Sie von der praktischen Landwirtschaft zum Teil nicht so viel verstanden haben. Und deshalb sind die dann von vielen Bauern, etablierten Bauern, ausgelacht worden oder eben wirklich nicht ernst genommen worden. Es sind dann plötzlich alle Biobauern als Aussteiger wahrgenommen worden. Aber meine Generation, es gab ja schon einige hundert in den 60er Jahren, also vor dieser Bewegung, wir haben uns als ganz normale Bauern nur mit einer anderen Ausrichtung gefühlt. So wie die einen Fleckvieh haben und die anderen haben Braunvieh, also haben wir halt den Boden ein bisschen anders gepflegt.
1980 die Knospe von Bioswiss. Wie wichtig war das für die Akzeptanz von Bio?
Das war sehr wichtig. Ich habe die Knospe selber nach Bern getragen. Ich musste etwas früher anfangen noch. 1971 hat Hans Müller beim Bundesamt für Gesundheitswesen Antrag gestellt, in der Lebensmittelverordnung sollte ein Passus eingefügt werden, der erlaubt, Bio zu deklarieren auf den Produkten. Dann hat eine hochrangige Expertenkommission das geprüft und abgelehnt und da ist der berühmte Satz in dem Bericht gestanden, das Wort biologisch im Zusammenhang mit Lebensmitteln ist zu verbieten. Ende Zitat. Da sind wir natürlich auf die Barrikaden gegangen, alle damaligen Bio-Organisationen haben die Richtlinien formiert und das war dann 1980 eigentlich ein international gesehen ein Spezialfall, dass sämtliche Biobauern in der Schweiz unter den gleichen Richtlinien vereint waren, an dem gleichen Dach, das heute Bioswiss heisst. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss auch für den Konsumenten sichtbar sein, ob es sich um ein Bioprodukt handelt. Da ist die Knospe als Gütezeichen gewählt worden und beim Bundesamt für geistiges Eigentum angemeldet worden.
Das heißt, gemeinsame Richtlinien, und das war dann wiederum wichtig, damit der Biolandbau auch politisch relevant wurde.
Ja, wir haben dann diese Richtlinien auch gleich wieder beim Bund deponiert. Da gab es wieder eine Expertenkommission, die das geprüft hat, aber das hat dann sehr lange gedauert. Erst 1998 ist dann eine Bioverordnung in der Schweiz entstanden. Die EU war diesmal schneller, obwohl die Schweiz ja ein Pionierland ist für den Biolandbau. Die EU hat schon 1992 eine Verordnung für Biolandbau erlassen.
Werner Scheidegger, heute fast 100 Jahre nach den ersten Aussteigern aus den 20er Jahren, die mit Bio experimentierten, ist 11% der Landwirtschaftsfläche Biolandbau. Und Biolandbau ist auch Bestandteil der Ausbildung an den Landwirtschaftsschulen. Sind Sie zufrieden?
Es ist ein guter Anfang gemacht, würde ich sagen. Aber es müsste weitergehen.
Wie denn?
Ja, das Fernziel ist bestimmt das Bioland Schweiz. Nicht nur das Bioland Schweiz, sondern überhaupt die Landwirtschaft sollte ökologisch und biologisch sein, weltweit.
Bio erlebt einen Boom in der Schweiz. Coop spricht von 1 Milliarde Umsatz mit Bio. Im Moment sind es 816 Millionen. In welche Richtung soll Bio weitergehen, Ihrer Meinung nach?
Es darf sich weiter ausdehnen und darf weiter wachsen. Aber es wäre natürlich schön, wenn auch für die Schweizer Bauern etwas rausspringen würde und nicht der Mehrumsatz nur mit Import gemacht würde.
Wie kommerziell darf denn und wie ökologisch muss denn Biolandbau sein? Da gibt es ja eine Auseinandersetzung.
Ja, ich würde einfach sagen, wir sollten nicht Abstriche machen an den biologischen Grundsätzen wegen der Ökonomie. Das wäre in meinen Augen falsch. Das Geschäft darf nicht im Vordergrund stehen.
Ist denn Bio an und für sich gut, auch wenn es sich zum Beispiel um UHT-Milch handelt, wenn zwar Bio draufsteht, aber wahnsinnig lange Transportwege per Flugzeug diese Produkte hinter sich haben, wenn es überhaupt nicht saisonal ist, wenn es nicht regional ist, Hauptsache es ist Bio.
Da müssen wir etwas auseinanderhalten. Die Knospe, jetzt im Fall von Schweizer Bioprodukten, die steht in erster Linie für den Anbau. Und was nachher damit geschieht, ist ein anderes Kapitel und ist nicht mehr zwingend gesund oder gut für meinen Bauch. Der Anbau ist sicher gut für den Boden, für die Umwelt, aber wenn die Verarbeitung so weit geht, dann leidet auch ein Bioprodukt.
Also zum Beispiel UHT hoch, erhitzte Milch.
Für mich persönlich hat das mit Bio nichts mehr zu tun. Das ist tot.
Werner Scheidegger, was ist Ihnen lieber? Bio-Erdbeeren, Bio-Ananas aus Südafrika oder konventionell produzierte Kartoffeln, Habis, Rüben aus Ihrer Gegend?
Es gibt genügend Produkte, mit denen man sich sinnvoll und gesund ernähren kann, auch im Winter. Wir sind nicht angewiesen auf Erdbeeren aus Südafrika oder weiß ich woher. Es ist natürlich schön, wenn es so verschiedene Dinge gibt, aber im konkreten Fall Erdbeeren kommen wahrscheinlich weniger in Frage, weil es darf kein Knospeprodukt mit dem Flugzeug transportiert worden sein.
Wie essen Sie denn? Essen Sie auch konventionell produziertes Gemüse, wenn Sie Bio nicht zur Verfügung haben?
Ja, natürlich, wenn es etwas gar nicht gibt. Aber da schaue ich persönlich auch, oder im konkreten Fall besser meine Frau, da schauen wir natürlich auch drauf, dass es saisongerecht ist und es müssen jetzt keine Erdbeeren sein an Ostern und Weintrauben an Pfingsten.
Ist Biolandbau Ihrer Meinung nach die Landwirtschaftsform der Zukunft für die Ernährung der Menschen?
Ja, ganz bestimmt.
Warum denn?
Wir wissen, dass weltweit gesehen sehr viel Landwirtschaftsland verloren gegangen ist, zu Wüste geworden ist oder versteppt ist, weil nicht ökologisch gewirtschaftet wurde. Es gab schon 1992 den Bericht vom World Watch Institute. Da kann man nachlesen, wie viele 100.000 Quadratkilometer Landwirtschaftsland in USA zum Beispiel, aber auch in anderen Ländern zerstört wurde. Das sind die grossen Katastrophen.
Wenn ich Sie so höre, Biolandbau ist das Allheilmittel, auch gegen den Hunger in der Welt.
Ja, wenn eine falsche Landbauform dazu führt, dass das Land versteppt und verödet und gar nicht mehr zum Anbau geeignet ist, dann können wir da nichts gegen den Hunger machen. Also müssen wir dazu Sorge tragen, dass die Böden fruchtbar bleiben.
Also Biolandbau als Mittel gegen den Hunger in der Welt.
Aufs Ganze gesehen, ja.
Als Gegenargument kommt ja immer, Biolandbau produziert nicht genug, um die Menschheit zu ernähren.
Ja, da müsste man noch dazu sagen, wir essen ja, die meisten von uns essen viel zu viel. Es geht mit weniger. Wenn vom Getreidekorn fast die Hälfte in den Schweinetrog geht, dann hat ja das nichts mehr mit der Produktion zu tun, sondern mit unserer Art, wie wir mit Lebensmitteln umgehen. Und klar, wir müssen langfristig gesehen weniger Fleisch essen, weil Hühner und Schweine vor allem in Nahrungskonkurrenz zum Mensch stehen. Was die fressen, könnte auch als Nahrung für uns gehen. Gerste, Weizen, Mais, eigentlich fast alles.
Sie hören SRF 4 News, Thema der letzten halben Stunde, Aussteigerinnen, visionäre und rebellische Bauern, die Geschichte des Biolandbaus in der Schweiz. Mein Gast, der ehemalige Biobauer Werner Scheidecker, mein Name Annelies Tenisch.
SRF 4 News, Talk.